Herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose aus unserem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Heute beginnt das Triduum Sacrum, die heiligen drei Tage. Von Gründonnerstagabend über den Karfreitag, den Karsamstag, die Osternacht bis zum Ostersonntagmorgen. Heute ist der Start. Am heutigen Gründonnerstag feiert die Kirche insbesondere die Einsetzung der Eucharistie beim letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Ein wichtiger Teil der Feier ist die Fußwaschung, also das Ereignis, als Jesus zu Beginn des Abendmahls seinen Jüngern die Füße wusch. Er, der Meister, tat einen sehr niederen Dienst und wusch seinen Jüngern die Füße. Hierin verbirgt sich ein spirituelles Geheimnis. Dem wollen wir heute nachspüren. Aber auch der Verbindung zwischen der Fußwaschung und der Eucharistie. Waren die Fußwaschung und das Abendmahl, waren das zwei unterschiedliche Dinge, bei denen das eine eben auf das andere folgte? Für unseren heutigen Referenten ist klar, sie haben eine innere Verbindung, sie gehören zusammen. Und so haben wir unserer Sendung den Titel gegeben, Was sagt die Fußwaschung über die Eucharistie aus? Pfarrer Sebastian Bucher ist Gemeindepfarrer in Gerolfing bei Ingolstadt an der Donau. Er ist uns aus Gerolfing zugeschaltet. Grüß Gott, Pfarrer Bucher.
Ja, grüß Gott, Herr Klose, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Pfarrer Bucher, Sie feiern heute in Ihrer Pfarrkirche St. Rupert die heilige Messe vom letzten Abendmahl. Gott sei Dank ist es möglich, diese Feier als Präsenzgottesdienst zusammen mit Ihrer Feier zu begehen. Nicht wahr? Ist doch schön, oder?
Ja, das freut mich sehr. Also wenn ich da an das letzte Jahr zurückdenke, an den März 2020, kurz nachdem der Lockdown ja begonnen hat, da haben wir also im allerengsten Kreis Ostern und die Osterliturgie feiern müssen. Also da waren die Miesener dabei und ganz, ganz wenige andere, also 5, 6 Leute insgesamt. Und das war natürlich klar notwendig und natürlich auch wichtig, aber trotzdem doch etwas sehr merkwürdig und auch etwas armselig, so möchte ich es mal ausdrücken. Umso mehr bin ich froh, dass wir dieses Jahr, also Ostern, in Präsenz mit der Gemeinde, wenn auch natürlich unter den Hygienebedingungen und den Abstandsregeln feiern können. Aber das ist ein sehr großes Geschenk, da bin ich sehr dankbar dafür. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt ja auch noch andere Länder, ich glaube Irland, wenn ich es richtig weiß, die so wie wir jetzt Ostern immer noch nicht feiern können. Also da bin ich sehr dankbar und ich glaube, wir alle sind darüber dankbar.
Wenn Sie die Hygieneregeln ansprechen, können Sie mit Fußwaschung feiern oder muss das ohne sein?
Genau, das ist die Vorgabe vom Bistum auch bei uns, dass also Fußwaschung jetzt dieses Jahr wegen den Corona-Maßnahmen also nicht stattfinden kann. Wir hatten es bisher immer so, da habe ich die Erstkommunionkinder immer eingeladen, natürlich freiwillig, wer möchte. Es kam aber immer genügend. Und diesen Erstkommunionkindern, den habe ich dann in der Gründonnerstag-Liturgie die Füße gewaschen. Das war immer auch sehr schön und die Kinder waren da auch sehr gut dabei und waren dann auch in der Liturgie auch drin und mit einbezogen. Dieses Jahr leider ohne Fußwaschung, aber nichtsdestotrotz, die Liturgie können wir feiern.
Ja, aber es steckt hinter der Fußwaschung ein inneres Geheimnis, dem wir sicher jetzt in dieser Spiritualitätssendung auf die Spur kommen, Pfarrer Bucher, in Kombination auch dessen, was dann beim Heiligen Abendmahl bei der Einsetzung der Eucharistie geschieht. Jesus hat seinen Jüngern, also nicht unbedingt Kindern, also die Kinder waren sicher auch irgendwo, aber er hat bewusst seinen Jüngern die Füße gewaschen und ja, und auch ja, damit einen Start gesetzt für die Kirche. Sie haben einen Vortrag vorbereitet. Nun frage ich Sie also, was sagt die Fußwaschung über die Eucharistie aus, Pfarrer Bucher?
Ja, danke schön, Herr Klose. Also, wenn Sie heute Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Liturgie gehen, bei Ihnen zu Hause oder wo auch immer, dann werden Sie in der Liturgie, in der Heiligen Messe, nicht das Evangelium von der Einsetzung der Eucharistie hören, sondern das Evangelium von der Fußwaschung, Johannes Kapitel 20. 20 war die Auferstehung, etwas davor, auf jeden Fall Johannes Evangelium. Und das ist eigentlich erstaunlich. Warum hören wir am Gründonnerstag, wo es ja um die Eucharistie, um das letzte Abendmahl geht, in der Liturgie, im Evangelium, nichts von der Einsetzung der Eucharistie, sondern eben von der Fußwaschung? Die Einsetzung der Eucharistie hören wir in der zweiten Lesung heute. Wir hören ihn auch in den Passionsberichten, beispielsweise am Palmsonntag oder am Karfreitag, aber eben nicht am Gründonnerstag. Eigentlich komisch, denn das Wichtigste beim letzten Abendmahl, das ist doch die Einsetzung der Eucharistie. Und so heißt ja auch unsere Liturgie vom Gründonnerstag Abendmahlsliturgie oder Abendmahlsmesse. Und noch etwas Eigenartiges fällt auf. Nur der Evangelist Johannes berichtet von der Fußwaschung, die anderen nicht. Wir finden ja die Einsetzungsberichte in den sogenannten synoptischen Evangelien, also in den ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas berichten vom letzten Abendmahl und eben von der Einsetzung der Eucharistie. Johannes ist der Einzige, der diese Fußwaschung in seinem Evangelium aufgeführt hat und davon berichtet. Warum ist das so? Die Tradition besagt, dass der Evangelist Johannes ja auch der Lieblingsjünger von Jesus war. Man nimmt an und geht davon aus, dass er als letztes sein Evangelium geschrieben hat, also nach den sogenannten synoptischen Evangelien. Und deswegen findet sich bei Johannes im Grunde genommen keine Wiederholung jener Berichte, die bereits in den anderen Evangelien aufgeschrieben worden sind. Johannes hat vieles aufgeschrieben, was nur und wirklich nur bei ihm zu finden ist. Und das ist eine erste Erklärung auf unsere Frage, warum die Fußwaschung nur bei Johannes auftaucht. Johannes wusste, dass die anderen Evangelisten den Einsetzungsbericht der Eucharistie in ihrem Evangelium bereits aufgeschrieben haben und er wollte einfach keine Wiederholung desselben noch einmal in sein Evangelium hineinschreiben. Eine zweite Erklärung ist, dass Johannes ganz bewusst an die Stelle des Einsetzungsberichtes die Fußwaschung aufgenommen hat, um die Bedeutung der Eucharistie zu erklären. Wie ist das zu verstehen? Die Eucharistie ist ja direkt hingeordnet auf Tod und Auferstehung Jesu. Jesus sagt beim letzten Abendmahl zu dem Brot und zu dem Wein, das ist mein Leib für euch hingegeben, das ist mein Blut für euch vergossen. Und am Tag darauf, also morgen am Karfreitag, da stirbt er am Kreuz und er bestätigt das, was er beim letzten Abendmahl gesagt hat. Jesus stirbt für uns und dieses Sterben wird für uns in der Eucharistie unter den Zeichen von Brot und Wein gegenwärtig. Sein Leib, der für uns hingegeben worden ist am Kreuz, sein Blut, das für uns am Kreuz vergossen worden ist, wird geheimnisvoll und dennoch real gegenwärtig im Sakrament der Eucharistie. Jesus stirbt für uns, damit wir leben können. Und was da in der Eucharistie geschieht, das ist die größte Form der Hingabe, die größte Form der Liebe. Keiner hat eine größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde, so sagt es Jesus. Und der Evangelist Johannes, der Lieblingsjünger, er hat die Hingabe von Jesus vielleicht am besten, vielleicht am zweitbesten, Maria vielleicht am besten und er am zweitbesten. Auf jeden Fall hat er diese Hingabe, diese Liebe gut verstanden und er möchte sie uns durch den Bericht der Fußwaschung erklären. Das Dienen Jesu in der Fußwaschung ist die Erklärung, was in der Eucharistie geschieht. Jesus dient bis zur Hingabe seines Lebens. Und diese Haltung der Hingabe und des Dienens, die in der Fußwaschung zum Ausdruck kommt, das ist dieselbe Haltung der Hingabe seines Lebens am Kreuz. Und noch mehr, schauen wir uns an, wem Jesus die Füße wäscht. Da ist Petrus dabei, der ihn am Tag darauf dreimal verleugnet. Feuer vor dem Gefängnis, in dem Jesus sitzt, da wird er gefragt, gehörst du nicht auch zu ihm? Bist du nicht auch einer von den Jüngern? Und Petrus sagt, was, diesen Jesus da, den habe ich noch nie gesehen. Und dann ist bei der Fußwaschung auch Judas dabei, der kurz nach dem Mahl hinausgeht, um Jesus dem Tod auszuliefern. Mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn, so erwidert ihm Jesus. Wenn also Jesus Menschen wie Petrus und Judas die Füße wäscht, dann brauche ich mich mit meinen Sünden nicht zu schämen. Auch mir wäscht Jesus die Füße, auch für mich ist er gestorben, auch mich hat er erlöst. Meine Sünde ist nicht so groß, dass Jesus sie nicht vergeben könnte. Und dann gibt es noch diesen Auftrag bei der Fußwaschung, den Jesus an seine Jünger richtet. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst doch ihr einander die Füße waschen. Der Auftrag, den Jesus den Jüngern und auch uns gibt, heißt, auch ihr sollt einander die Füße waschen. Mit anderen Worten, Jesus sagt, so wie ich euch gedient habe, so sollt auch ihr einander dienen. Und das geht ganz klein mit kleinen Gesten im Alltag, mit Gesten der Aufmerksamkeit, vielleicht mit einem guten Wort für den anderen, vielleicht mit einem Verzicht zugunsten eines anderen, wie auch immer. Und das geht auch ganz groß, wenn ein Mensch sein Leben ganz bewusst in den Dienst am Nächsten stellt. Das schönste Beispiel dafür, so denke ich, ist die heilige Mutter Teresa. 2016 ist sie heilig gesprochen worden und sie wird ja bekanntlich als Engel der Armen von Kalkutta gewürdigt und unter diesem Namen ist sie weltberühmt geworden. Bekannt ist das folgende Gespräch, das sie mit einem Journalisten führte. Er sagte zu ihr: "Also das, was Sie hier machen, das könnte ich nicht für 1 Million Dollar tun." Worauf Mutter Teresa ihm antwortete: "Ich auch nicht." Der Journalist antwortete und fragte daraufhin: "Ja, aber warum nehmen Sie dann diese schwere und oft ekelerregende Arbeit auf sich?" Sie erwiderte: "Ich tue es aus Liebe." Der Journalist wollte nun wissen, was für sie dieses Wort Liebe bedeute. Sie sagte: "Wer geliebt wird und Liebe erwidern kann, der ist der glücklichste Mensch auf der Welt." Wir Christen haben in Jesus Christus das unendliche Geschenk der Liebe erhalten, worauf es nur eine Antwort gibt: ebenso zu lieben, und zwar oder auch gerade dann, wenn es weh tut. Und noch eine schöne Aussage von der heiligen Mutter Teresa gibt es. Sie sagte: "Erst nachdem wir 1973 mit der täglichen eucharistischen Anbetung anfingen, begann unsere Gemeinschaft zu wachsen und zu blühen. In unserer Kongregation hatten wir bereits eine Anbetungsstunde pro Woche. Erst 1973 entschieden wir uns für eine Stunde jeden Tag. Wir haben viel Arbeit. Unsere Krankenhäuser und Sterbehäuser sind überall voll. Als wir mit der täglichen Anbetung begannen, wurde unsere Liebe zu Christus viel intimer, unsere Liebe zueinander verständnisvoller, unsere Liebe zu den Armen mitleidvoller und die Anzahl der Berufungen hat sich verdoppelt. Gott hat uns mit vielen wunderbaren Berufungen gesegnet. Die Zeit, die wir unserer täglichen Audienz mit Gott zur Verfügung stellen, diese Zeit ist der wertvollste Teil des ganzen Tages." Ein wunderbares Zitat, eine wunderbare Aussage von der heiligen Mutter Teresa. Und wir sehen daran nicht nur, was es bedeuten kann, wirklich zu dienen, den Ärmsten der Armen. Wir sehen auch, dass der Dienst am Nächsten seine Kraft aus dem Dienen Jesu an uns in der Eucharistie erhält. Weil Jesus uns in der Eucharistie dient, können auch wir einander dienen. Eucharistie und Dienst gehören zusammen. Das eine kann ohne das andere nicht sein. Das sehen wir sehr schön bei der heiligen Mutter Teresa. Und im Bericht der Fußwaschung möchte uns der Evangelist Johannes genau dies zu verstehen geben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein weiteres ergreifendes Zeugnis über die Bedeutung der Eucharistie möchte ich Ihnen noch vorstellen. Es stammt von dem vietnamesischen Kardinal Phan Thuan, der 1976 als Bischof von Saigon von den kommunistischen Besetzern in Isolationshaft genommen wurde. 13 Jahre lang. Nach seiner Freilassung nahm ihn Papst Johannes Paul II. Ins Kardinalskollegium auf und er lebte bis zu seinem Tod 2002 in Rom. 2010 wurde sein Seligsprechungsprozess eröffnet und 2017 erkannte ihm Papst Franziskus den heroischen Tugendgrad zu. Dieser Kardinal hat ein Buch geschrieben, das hat den Titel Hoffnung, die uns trägt. Und in diesem Buch, da schreibt er, wie es ihm gelang, in seiner Zeit dieser langen 13-jährigen Isolationshaft die Eucharistie zu feiern. Ich möchte Ihnen einen Abschnitt daraus vorlesen. Er schreibt: "Als ich verhaftet wurde, musste ich sofort mitgehen, mit leeren Händen. Am folgenden Tag wurde mir erlaubt, an die Meinen zu schreiben, um das Nötigste von ihnen zu erbitten. Kleidung, Zahnpasta. Ich schrieb: Bitte schickt mir ein bisschen Wein als Medizin gegen die Magenschmerzen. Die Gläubigen haben sofort verstanden. Sie schickten mir ein kleines Fläschchen Messwein mit der Aufschrift Medizin gegen Magenschmerzen und Hostien, die in einer kleinen Fackel gegen Feuchtigkeit geschützt waren. Die Polizei fragte mich: Haben Sie Magenschmerzen? Ja, hier ist ein bisschen Medizin für Sie. Nie werde ich meine große Freude in Worte fassen können. Mit 3 Tropfen Wein und 1 Tropfen Wasser in der hohlen Hand feierte ich Tag für Tag die Messe. Das war mein Altar, das war meine Kathedrale. Ich hatte die wahre Medizin für Seele und Leib, Neide und Sterblichkeit das Gegenmittel, um nicht zu sterben, sondern immer das Leben in Christus zu haben, wie es Ignatius von Antiochien sagt. Bei jeder dieser Feiern konnte ich die Arme ausbreiten, gleichsam, als würde ich mit Jesus ans Kreuz genagelt. Ich konnte mit ihm den bitteren Kelch trinken. Jeden Tag bekräftigte ich beim Sprechen der Wandlungsworte aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele einen neuen Bund, einen ewigen Bund zwischen Jesus und mir, durch sein Blut, das sich mit dem meinen vermischte. Das waren die schönsten Messfeiern meines Lebens. So habe ich mich Jahre hindurch vom Brot des Lebens und vom Kelch des Heiles ernährt.
Sie hören Radio Horeb, die Spiritualität heute mit dem Thema: Was sagt die Fußwaschung über die Eucharistie aus? Passend zum Gründonnerstag beschäftigen wir uns mit der Fußwaschung und der Eucharistie mit dem Heiligen Abendmahl. Und unser Referent ist Pfarrer Sebastian Bucher. Er ist Gemeindepfarrer in Gerolfing bei Ingolstadt. Pfarrer Bucher, Sie haben uns jetzt in den ersten beiden Teilen Ihres Vortrags auch Mutter Teresa vorgestellt, wie für Sie die Eucharistie sehr zentral und wichtig war. Auch Sie haben auch von dem vietnamesischen Kardinal Van Thuan berichtet. Und ich darf Sie nun bitten, Ihren Vortrag fortzusetzen.
Ja, sehr gerne, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Eucharistie, so haben wir es gesehen, die Eucharistie, die Jesus uns beim letzten Abendmahl geschenkt hat, ist das wertvollste Geschenk, das Gott uns je gemacht hat. Die Eucharistie ist nämlich er selbst. Kardinal Van Thuan konnte 13 Jahre isolationshaft seelisch und körperlich überleben, weil er wusste, Gott ist in der Eucharistie da, er dient mir. Der äußere Rahmen war dabei unwichtig. 3 Tropfen Wein, 1 Tropfen Wasser in seiner Hand und dazu eine Hostie. Er brauchte nicht mehr, weil er alles hatte, Gott. Kardinal Van Thuan hatte das Zentrum des Glaubens, Gott selbst. Gott sei Dank sind wir nicht in dieser Situation der Verfolgung. Wir können unseren Glauben frei leben und uns hier zur Messfeier ohne Angst versammeln, auch in Zeiten von Corona. Und das ist ja alles andere als selbstverständlich. Gibt es doch aktuell Länder, in denen die Regierung immer noch öffentliche Gottesdienste verboten hat. Auch wenn die Lage bei uns in Deutschland nicht einfach ist, wir müssen hier keine Angst haben, wegen unseres Glaubens eingesperrt zu werden. Der entscheidende Punkt ist, was Gott dem Kardinal Van Thuan in dieser Notsituation geschenkt hat, nämlich diese absolute Gewissheit, dass Gott in der Eucharistie da ist. Diese Gewissheit möchte er auch uns schenken. Jesus spricht beim letzten Abendmahl über das Brot die Worte: Das ist mein Leib, und über den Wein: Das ist mein Blut. Und er gibt den Aposteln den Auftrag, genau das zu tun: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und deshalb passiert jedes Mal, wenn der Priester in der Nachfolge der Apostel diesen Auftrag Jesu erfüllt, genau dasselbe wie beim letzten Abendmahl. Brot wird zum Leib Christi und Wein zum Blut Christi. Und das ist keine Zauberei. Wir sprechen nicht von Verwandlung, sondern ganz bewusst von Wandlung. Äußerlich geschehen geschieht keine Veränderung. Das Brot bleibt Brot und der Wein bleibt Wein. Die Wandlung geschieht innerlich auf unsichtbare Weise. Brot ist nicht mehr Brot und Wein nicht mehr Wein. Jesus selbst ist unter diesen Gestalten von Brot und Wein auf dem Altar gegenwärtig. Das voll und ganz zu begreifen, ist nicht möglich. Deswegen sagt der Priester oder auch der Diakon genau im Anschluss an die Wandlung: Geheimnis des Glaubens. Mit anderen Worten, die Eucharistie ist ein Geheimnis, das heißt etwas Unsichtbares, etwas, das den Augen verborgen ist und das nur mit den Augen des Herzens zu erkennen ist. Und gerade deswegen müssen wir einander helfen, dieses Geheimnis sichtbar zu machen. Und das geht zum Beispiel durch die Art und Weise, wie wir mit der Heiligen Kommunion umgehen. Die äußere Haltung, wie ich die Kommunion empfange, ist immer auch Ausdruck meiner inneren Einstellung gegenüber dem eucharistischen Herrn. Fragen wir uns, kann man an meiner äußeren Haltung erkennen, dass ich im Moment der Kommunion Gott empfange? Ich möchte diese Frage jetzt nicht auf die Frage nach der Hand- oder der Mundkommunion eng führen. Entscheidend ist bei beiden Formen die nach außen hin sichtbare Ehrfurcht beim Kommunionempfang. Und noch etwas: Merkt man einen Unterschied, wenn ich nach der Heiligen Messe wieder zu Hause bin, weil sich in der Heiligen Messe nicht nur das Brot gewandelt hat, sondern auch mein Herz. Die Art und Weise, wie ich mich verhalte, ist wesentlich für unser christliches Zeugnis. Wenn wir wollen, dass gerade unsere Kinder und unsere Jugendliche zum lebendigen Glauben an die Gegenwart Christi in der Eucharistie finden, dann ist vor allem die äußere Haltung und Einstellung von uns Erwachsenen entscheidend. Nur wenn Kinder sehen, dass es ihren Eltern wichtig ist, die Heilige Messe regelmäßig mitzufeiern und zur Kommunion zu gehen, nur dann werden sie letztlich auch die Heilige Kommunion als etwas Wertvolles entdecken können. Erinnern wir uns an Kardinal Fantuan. Wir empfangen in der Kommunion die wahre Medizin für Seele und Leib, die Arznei der Unsterblichkeit, das Gegenmittel, um nicht zu sterben, sondern immer das Leben in Christus zu haben, weil Gott sich uns selbst schenkt. Und gerade heute, am Gründonnerstag, sind wir eingeladen, dieses unglaubliche Geschenk der Eucharistie neu zu entdecken. Wir dürfen die Einladung zur Kommunion wörtlich nehmen, kostet und seht, wie gut der Herr ist. Schließen möchte ich mit dem Tagesgebet vom heutigen Festtag von der heutigen Liturgie. Es heißt dort, allmächtiger ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen. Ganz herzlichen Dank, Pfarrer Sebastian Bucher, für Ihren Vortrag zum Thema Was sagt die Fußwaschung über die Eucharistie aus? Danke sehr. Wir haben nun die Möglichkeit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, liebe Hörer und Hörer, wenn Sie eine Frage haben zu diesem Thema. Was sagt die Fußwaschung über die Eucharistie aus? Über das, was Pfarrer Bucher uns gesagt hat. Dann rufen Sie uns bitte an. Die Telefonnummer für diese Sendung ist die 089 517 008 008. Ich sage die Nummer gerade nochmal. 089 517 008 008. Ja, richten Sie Ihre Fragen zu diesem Thema Fußwaschung und Eucharistie an Pfarrer Sebastian Kocher, Bucher. Pfarrer Sebastian Bucher. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin Ihr Gastgeber für diese Spiritualitätssendung. Was sagt die Fußwaschung über die Eucharistie aus? Das ist unser Thema. Unser Referent ist Pfarrer Sebastian Bucher und Sie können gerne mit ihm ins Gespräch kommen unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Und diese Nummer hat Herr Kraus aus Hilden gewählt. Grüß Gott, Herr Kraus.
Ja, guten Tag. Und zwar habe ich mal eine Frage zu der Fußwaschung, wo ich mir schon lange drüber Gedanken mache, ist immer wieder so, also Jesus sagt ja zu den Jüngern, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat, begreift ihr, was ich an euch getan habe. Wenn ich, euer Meister, euch die Füße wasche, dann müsst ihr euch untereinander auch die Füße waschen. So, und ich bin mir halt schon lange am Überlegen, so, ich meine, wenn ich jemanden zu mir nach Hause zu Besuch anfange, ich kann ihm ja schlecht die Füße sagen, ihr denkt auch, spinnst du eigentlich, dir mir einen Vogel zeigen, so. Und ich nehme aber mal an, dass es wohl eher eine grundsätzliche Haltung ist, so, und und dieser Kardinal, der gefangen war wegen seinem Glauben, der hat ja eine unglaubliche Kraft gehabt, ein Geschenk bekommen aus der Eucharistie und daraus zu leben und hat Stärkung in seiner Gefangenschaft daraus erfahren. Und ich nehme mal an, dass das ist eben die Gnadenvermittlung Gottes. Wie mache ich das, dass ich mir das schenken lassen kann von Gott? Sicherlich kann man sich das einerseits nur schenken lassen, aber oftmals habe ich den Eindruck, ja, es könnte ein bisschen mehr sein, was Gott mir schenkt. Wobei ich auch nicht andererseits gegen die Gaben Gottes sicherlich nicht unverschämt sein will und sicherlich auch viele Dinge nicht sehe, die Gott mir schon geschenkt hat. nur dieses Gefühl, wenn so ein Kardinal sagt, also wenn so ein Kardinal das weiß, ja, dieses Bewusstsein dafür zu haben, das ist, hat mir Gott geschenkt. Und ja, das muss man einfach so, das möchte ich gerne so oben in den Kopf reinkriegen und wirklich dieses Bewusstsein zu haben, jeden Tag aus dieser Fülle zu leben. Ja, ich glaube, das geht besser und leichter, als wenn man immer denkt, oder als wenn ich immer denke, ja, das könnte ja sein, dass Gott mir das geschenkt hat und ich könnte ja versuchen, daraus zu leben. Aber die Gewissheit zu haben, zum Beispiel jetzt eben auch so ein Maximilian Kolbe, der für den Familienvater gestorben ist, ja, der hat es ja aus dem Glauben herausgetan, weil er wusste, ich, ne, so und ja, vielleicht können Sie dazu was sagen. Dankeschön.
Herr Graues, ganz herzlichen Dank. Also es sind ja eigentlich zwei Bereiche. Gehen wir vielleicht auf den ersten ein, Pfarrer Sebastian Bucher. Da war es die Fußwaschung und dann der zweite Teil. Also vielleicht ist auf die Fußwaschung nochmal bitte eingehen.
Ja, genau. Also Sie sehen das ganz richtig. Dieses Gebot, wascht doch ineinander die Füße, so wie ich euch gedient habe, so sollt doch ineinander dienen. Das ist natürlich weniger wörtlich zu verstehen, sondern mehr im übertragenen Sinne der Hingabe und des Dienstes an andere Menschen. Aber warum kann man es auch nicht, also theoretisch könnte man es natürlich auch wörtlich verstehen, also dass man es auch ganz, ganz konkret macht. Mir ist da gerade, als Sie das gesagt haben, eine Situation eingefallen, die ist schon lange her, das war bei den Pfadfindern, da haben wir eine Bergtour gemacht und Sie kennen das ja auch, nach der Bergtour, da brennen einen die Füße in den Wanderschuhen drinnen, dann sind wir dann an den Fluss gekommen und haben die Füße ausgezogen und einfach die Schuhe ausgezogen und die Füße in das kalte Wasser reingesteckt und dann so aus der Situation heraus, das war jetzt gar nicht überlegt oder abgesprochen, haben wir dann angefangen, einander die Füße abzutrocknen. Und da habe ich gemerkt, dass dieser Gestus, also des Fußwaschens oder in dem Fall des Fußabtrocknens, ein sehr tiefer, schöner Gestus ist, den wir ja so gar nicht mehr kennen. Oder also von der Antike her, so ist es ja überliefert, da war das ja ein Sklavendienst und es war so üblich, dass wenn ein Gast eben in ein Haus gekommen ist, dass man dem eben die Füße gewaschen hat und das eben eine Arbeit war, die Sklaven verrichtet haben. Deswegen kommt ja in dieser Fußwaschung auch diese Hingabe, dieses Dienen von Jesus so besonders zum Ausdruck. Also das kennen wir ja in unserer Kultur überhaupt gar nicht mehr. Aber eben, wenn sich solche Situationen anbieten, wie jetzt gerade so nach dieser Bergwanderung, gell, also ich habe da gemerkt, dass es eine berührende Geste ist. Und genau, wir sollen es natürlich im übertragenen Sinne tun, dass wir eben einander dienen, uns nicht übereinander erheben, sondern eher, so wie Jesus eben, untereinander einfügen oder uns klein machen vor dem anderen, um ihm zu dienen, wie auch immer das geht. Also das kann ja einfach durch was ganz Kleines sein, durch was Unauffälliges, Unscheinbares, durch ein gutes Wort, wie auch immer. Aber es kann eben auch bis zur Mutter Teresa hingehen oder bis zu einem Fantoan. Bei Fantoan wird es eben auch deutlich, das habe ich ja im Vortrag versucht aufzuzeigen, dass diese Kraft zum Dienen nicht aus uns kommt, also dass der Fantoan nicht aus seiner eigenen Kraft diese lange Zeit, 13 Jahre unvorstellbar lang, in dieser Isolationshaft irgendwie jetzt durch Anstrengungen, durch Meditation, keine Ahnung, irgendwie so bewältigt hat, sondern dass er eben diese Kraft aus dem Dienst Jesu Christi an ihm in der Eucharistie bekommen hat und dass er diese Zeit überlebt und überstanden hat. Also der Fokus, und das wird eben am Gründonnerstag deutlich, ist, Jesus dient uns in der Eucharistie und aus dieser Kraft heraus können wir einander dienen.
Und das ist dann eine Kraft, die sowohl einen Kardinal berühren kann, aber eben auch ein, ich sag's mal, Otto-Normal-Katholik oder Otto-Normal-Christ, der eben auch aus dieser Eucharistie wirklich Kraft bekommt. Und da kann dieser Kardinal Fantoan eben auch ein Vorbild sein, wenn man sich da beschenken lassen kann. Sehe ich das richtig?
Genau, so ist es, ja.
Wunderbar. Herr Graues, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und wir machen gleich weiter. Wir haben eine Hörerin. Ich grüße Sie.
Ja, aus Mittelfranken. Bin ich jetzt dran?
Ja, genau.
Gut. Grüß Gott alle zusammen. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Ich kenne Sie aus Greding her, Sie waren mal in Greding.
Ah, schön. Ja, da war ich Kaplan. Ja, viele Grüße nach Greding.
Ja, danke. Ich habe so manches Mal bei Ihnen gebeichtet, nebenbei. Ich hätte eine Frage. Ich bin von jemandem angesprochen worden, wie es da in der Wandlung doch heißt. Also alle sollen hingehen zum Tisch des Herrn, ne? Alle, nicht mehr viele heißt dann auch manchmal, aber... wo ist da diese Stelle? Da heißt doch dann einmal in der Bibel, jeder soll sich selber prüfen, ob er hingehen kann zum Tisch des Herrn oder er isst und trinkt sich das Gericht, wenn man unwürdigerweise hingeht. Können Sie mir die Bibelstelle sagen? Das würde mich interessieren, eben dass dieser Frau zu sagen.
Also es sind zwei verschiedene Bibelstellen. Die letzte, das mit diesem Prüfen, das ist Korintherbrief. Das Kapitel müsst ihr jetzt erst nachschauen und den Vers, aber es ist auf jeden Fall Korintherbrief, also von Paulus. Erster Korintherbrief, ja. Und die erste Stelle, das mit dem Alle oder Viele, das ist der Einsetzungsbericht, der ja bei den Synoptikern eben überliefert ist, also der Einsetzungsbericht der Eucharistie. Also vom Urtext her, vom Griechischen und vom Lateinischen, steht da nicht alle, sondern da steht tatsächlich viele. Deswegen hat ja Papst Benedikt der 16. noch in seiner Amtszeit sehr stark darauf hingedrängt, dass es auch tatsächlich ins Messbuch so kommt, wie es vom Urtext her überliefert ist. Also im Messbuch aktuell steht ja mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird. Also da steckt dieses Alle drin. Dieses Alle ist eine nicht ganz richtige oder wörtliche Übersetzung, weil, wie gesagt, im Urtext für viele drin steht. Und da muss man jetzt natürlich auch ein bisschen aufpassen. Also da kann man jetzt vom einen Straßengraben in den anderen auch springen. Vom Sinn her ist beides richtig. Also in diesem Wort alle kommt zum Ausdruck, dass Jesus für alle gestorben ist und dass Jesus eine Sehnsucht hat, alle Menschen zu retten durch seinen Kreuzestod. In dem Wort viele kommt zum Ausdruck, dass eben diese Erlösung, diese Rettung von Jesus kein Automatismus ist, sondern dass ich natürlich das annehmen muss. Ja, also sprich, ich muss durch meinen Glauben, genau durch mein Ja zu Jesus auch diese Erlösung annehmen. Und weil das nicht automatisch einfach jeder macht, deswegen kommt in diesem Wort für viele eben so diese persönliche Entscheidung von mir besser zum Ausdruck. Ja. Also beides ist irgendwo von der Interpretation her richtig, aber wie gesagt, von der wortwörtlichen Bedeutung her wäre also für viele tatsächlich angebrachter.
Ja, ich denke mir eben, also in schwerer Sünde hinzugehen, das darf man eben nicht, ne?
Richtig, das ist dann wieder die Paulus-Bibelstelle, dass man sich eben prüfen soll, bevor man zur Kommunion hinzutritt, die Eucharistie empfängt. Genau, und das ist ja auch die Lehre der Kirche, dass die lästlichen Sünden, die werden sozusagen im Schuldbekenntnis vergeben zu Beginn der Messe und die schweren Sünden eben in der Beichte. Und wenn ich mir bewusst bin, dass ich eine schwere Sünde begangen habe, also mich auch schwere Sünde heißt ja, ich habe mich ganz bewusst gegen Gott entschieden. Also ich habe etwas getan, wo ich weiß, das richtet sich gegen Gott oder auch letztlich gegen eines seiner Gebote. Habe das aber bewusst auch im vollen Wissen so getan und mich dann dadurch gegen Gott entschieden. Dann kann ich, wenn ich jetzt in dieser Trennung zu Gott hin bin, dann kann ich ja nicht die innigste Gemeinschaft mit ihm empfangen in der Kommunion, in der Eucharistie. Das ist ja ein innerer Widerspruch. Darum muss ich erst durch die Beichte praktisch das wieder in Ordnung bringen, damit ich dann auch wirklich Gemeinschaft wieder mit ihm haben kann. Deswegen dieser Vers, der eben im ersten Korintherbrief drin ist von Paulus. Ja.
Ich habe auch mal nachgeschaut, es ist 1. Korinther 11, die Verse 27 bis 29. Da können Sie nochmal genau nachschauen. 1. Korinther 11, 27 bis 29. Ja, vielen Dank für den Anruf.
Vielen Dank.
Gerne. Wichtige Frage, danke
und
sehr.
Viele Grüße und ein frohes Osterfest wünsche ich Ihnen dann.
Ihnen auch und viele Grüße nach Reding.
Dankeschön, wieder.
Danke. Aus Köln ruft uns Herr Banse an. Ich grüße Sie, Herr Banse.
Ja, guten Tag, Herr Pfarrer.
Guten Tag.
Ich hätte erstmal eine Bemerkung. Mir war das jetzt aufgrund des letzten Gesprächs jetzt. Schwere Sünde ist auch, wenn man sich gegen Gott in irgendeiner Sache jetzt entscheidet, also gegen Gott. Ich dachte immer, schwere Sünde ist Mord, Ehebruch und so weiter. Aber meine zweite Bemerkung geht jetzt mal auf die Eucharistie. Ich bin früher evangelisch gewesen. Mhm. Seit der Konfirmation hat man ja die Zulassung, dass man zum Heiligen Abendmahl, wie es bei den Evangelischen heißt, gehen kann. Mhm. Und da ist ja Brot und Wein. Und dieser Weintrunk war mir immer selbst recht tröstlich. Mhm. Und bei vielen katholischen Gottesdiensten wird ja nur die Hosse gereicht. Also für mich ist das immer keine richtige Kommunion, weil Christus gesagt hat, ich kenne die theologische Aussage, die kenne ich, aber trotz allem sage ich, es ist für mich, warum, und dann heißt es immer, ja, weil ich viele geistliche Vater haben, aus Praktikabilitätsgründen. Nur wenn jetzt auch selbst wenige Leute dabei sind, wird das aber trotzdem nicht gemacht, dieser Kelch gegeben. Möchte ich doch mal bitten, oder ob Sie das mal an höherer Stelle vortragen können, wie auch immer, dass man dann auch so weit wie möglich, natürlich nicht beim Hochamt, wenn da, sage ich jetzt mal, oder auch im Petersdom, wenn da hunderte Leute sind, das ist ganz klar, aber so weit wie möglich, wenn es möglich scheint, dass man doch dann in den Kelch geht. Das wäre alles.
Genau. Ja, genau. Also dazu kann ich sagen, dass dieser Wunsch, ihre Sehnsucht nach der Kommunion unter beiderlei Gestalten, so sagen wir dazu, also die Hostie und den Kelch zu empfangen, dass sie natürlich erstmal verständlich ist, weil das ist auch die Vollform der Kommunion. Der Priester kommuniziert ja auch so, er kommuniziert den Leib Christi, die Hostie und trinkt aus dem Kelch das Blut Christi. Und von daher ist es auch verständlich, dass die Gläubigen, sagen wir mal, auch eine gewisse Sehnsucht danach haben. Dazu muss man wissen, dass, so wie Sie es gesagt haben, dass der Grund, warum man die Hostien austeilt, einfach ein praktikabler Grund ist. Also rein theoretisch wäre das machbar. Jetzt mit Corona natürlich nicht, gell? Das ist natürlich nochmal eine andere Sache mit den Hygiene-Geschichten. Aber jetzt sagen wir mal, außerhalb von Corona wäre das grundsätzlich machbar und denkbar, dass also in jeder heiligen Messe sowohl die Kommunion unter der Gestalt des Brotes gereicht wird, als auch die Kelchkommunion, weil es aber de facto schwierig ist. Also im größeren Rahmen sowieso, auch im kleineren ist es nicht ganz einfach. Einfach deswegen, weil man muss ja irgendwie abschätzen, wie viel Wein brauche ich vor der Heiligen Messe, dass es reicht, dass es nicht zu wenig ist, aber auch nicht zu viel ist. Dann weiß man ja nicht, wie große Schlücke die Leute dann aus dem Kelch nehmen und so weiter und so fort. Also man möchte dann auch vermeiden, dass nach der Kommunion dann drei Kelche gefüllt mit Wein irgendwie übrig bleiben, weil den Wein kann man ja schlecht aufbewahren im Tabernakel, so wie die Hostien, sondern die muss man konsumieren. Also sprich, das ist einfach von der Praktikabilität her ein bisschen schwierig und deswegen macht man nicht außerhalb von Corona die Kelchkommunion nur in kleinen Gemeinschaften, wo man das jetzt irgendwie abschätzen kann. Aber noch wichtiger ist, die Kommunion ist, auch wenn sie nicht unter beiderlei Gestalten gespendet wird, immer ganz und vollständig auch in der Hostie enthalten. Oder besser gesagt, der Herr Jesus Christus kommt zu mir hundertprozentig, auch wenn ich ihn nur unter der Gestalt des Brotes empfange. Das wird auch dadurch deutlich, dass der Priester ja nach der Wandlung beim Agnus Dei ein Stück von der Hostie abbricht und in den Kelch hineingibt. Also diese Verbindung von Blut Christi und Leib Christi, die durch dieses Zeichen auch zum Ausdruck kommt. Also sprich, in der Hostie ist der ganze Christus gegenwärtig und mir fehlt nichts, mir fehlt keine Gnade und keinen Anteil irgendwie an Jesus Christus, wenn ich nur die Hostie empfange. Im Gegenteil, Jesus ist unteilbar und wenn ich ihn empfange in der Kommunion, kommt er immer ganz zu mir ohne Mangel. Also sprich, sie haben den völligen Zugang zur Gnade der Eucharistie, wenn sie den Leib Christi empfangen. Von der Bedeutung und von der Symbolik, da gebe ich Ihnen recht, ist es natürlich schöner, so möchte ich es mal ausdrücken, wenn die Kommunion unter beiden Gestalten erfolgen kann. Aber wie gesagt, das ist in der Praxis nicht ganz so einfach.
Ja, aber ein wichtiger Punkt, den Herr Bansi mit eingebracht hat. Vielen Dank. Und ja, auch danke auch für Ihre Erklärung, Herr Pfarrer,
gerne,
zu diesem Thema. So, wir haben noch eine letzte Hörerin, die wir gerne in die Sendung reinnehmen. Unser Thema ist, was sagt die Fußwaschung über die Eucharistie aus? Ich grüße Sie aus dem Saarland, rufen Sie uns an.
Ja, ich bin die Frau Schmidt.
Frau Gott, Schmidt, hallo.
Hallo.
Ja, Sie sind auf Sendung.
Ja, ich wollte nur, ich höre öfter schon das Geschenk bekommen an Weihnachten, und da höre ich ab und zu. Aber ich habe das vom Heiland, was ich gesagt habe, darf ich Ihnen mal das sagen vom Heiland?
Hat es mit dem Thema Fußwaschen und Eucharistie zu tun, Frau Schmidt, oder ist es was anderes?
Der Heiligen Kommunion.
Dann bitte kurz, weil wir sind schon am Ende unserer Sendezeit.
Ach so, ja. Ich habe viele Schwierigkeiten, haben schon an den Bischof geschrieben, war bei vielen Priestern. Ich hatte Schwierigkeiten damals, es waren die 80er Jahre, da hat es angefangen mit der stehenden Handkommunion. Ne? Und da denke ich, machst keine Ausnahme, machst wie alle. Und das haben ja zwei, dreimal so gemacht. Mir ist was zusammengebrochen. Ich weiß nicht, was passiert war da. Haben gesagt, Heiland, ich gehe jetzt ein ganzes Jahr nicht mehr zur Kommunion. Außer du sagst mir, was richtig ist, ne? Ich hatte da Schwierigkeiten. Und wie das Jahr vorbei war, ich habe nicht mehr daran gedacht. Es war in der Kirche. Die Kirche war voll Leute. Und auf einmal barmherzige Heiland in der Kirche. Und ich habe das nicht für mich aufgefasst. Ich habe gedacht, ich sehe eine Alte, die müssen doch jetzt jubeln oder klatschen oder froh sein. Gar nichts habe ich gehört. Auf einmal hat der Heiland gesagt, Kind, frag mich doch. Dreimal, Kind, frag mich doch. Ich war ganz erstaunt. Und dann hat der Heiland, was ist dann richtig? Knien, die Mundkommunion, wie es immer war, oder wie sie jetzt eingeführt haben, stehen die Handkommunion. Und da hat der Heiland mich gefragt, Kind, was hältst du für richtig? Da war ich auch wieder abgesagt. Und da habe ich ganz ehrlich gesagt, Heiland, Knie in den Mund kommen. Und ich finde das mit mir Ehrfurcht. Und da hat der Heiland gesagt, Kind, was du jetzt gesagt hast, kommt vom Heiligen Geist. Das ist richtig. Das wünscht der ganze Himmel. Wir sind alle traurig, weil keine Ehrfurcht mehr da ist. Und da hat er mir den Auftrag gegeben, zu den Bischöfen, zu den Priestern, überall hingehen und das Bescheid sagen. Und haben gesagt, die sind doch klüger wie ich. Die wissen doch mehr wie ich. Du hast nicht mich erwählt, ich habe dich erwählt. Jetzt war ich bei einigen gegangen, aber die haben mich komisch angeguckt, ich wage es nicht mehr.
Ich würde vorschlagen, Frau Schmidt, dass wir jetzt nicht die ganze Geschichte noch, was dann noch gekommen ist. Ich finde diese Begegnung, die Sie hatten in der Kommunion, in der Eucharistiefeier, ganz wichtig. Kann Pfarrer Bucher bitte, können Sie noch kurz darauf eingehen?
Ja, gerne. Also das ist ja diese Frage Ehrfurcht und Kommunion, die habe ich ja eben im Vortrag auch erwähnt. Wichtig ist die innere Haltung, eben gerade auch um den Glauben an die reale Präsenz Jesu Christi in der Eucharistie auch den Kindern weiterzugeben. Die schauen natürlich, wie empfängt mein Vater, meine Mutter die Kommunion. Und wenn ein Kind merkt, da ist wirklich Ehrfurcht dabei, dann ist das ganz, ganz wichtig auch für ein Kind, um eben auch zu diesem Glauben zu finden. Wie gesagt, ich möchte es nicht eng führen auf die Frage Hand- und Mundkommunion. Die Kirche hat ja beides erlaubt. Ich persönlich schätze die Mundkommunion sehr. Ich bin ein großer Freund von der Mundkommunion und ich freue mich auch, dass in meiner Pfarrei einige vor Corona noch mehr als jetzt leider die Mundkommunion auch praktizieren. Wichtig ist aber, dass ich mich von den äußeren Formen nicht davon abhalten lasse, den Herrn zu empfangen. Also ich kenne leider auch einige wenige, die dann sagen, naja, also wenn ich jetzt wegen Corona, wegen diesen Hygienemaßnahmen die Mundkommunion nicht mehr machen darf, dann gehe ich gar nicht zur Kommunion. Da würde ich sagen, wie weit ist es dann mit meiner Liebe zum Herrn? Also wenn ich mich von äußeren Umständen davon ablassen möchte, den Herrn wirklich zu empfangen, dann würde ich das schon auch ein bisschen in Frage stellen. Aber wie gesagt, das möchte ich jetzt nicht da eng führen auf diese Frage, was ist besser, was ist richtig. Wichtig ist die Ehrfurcht, die zum Ausdruck kommt und die innere Einstellung und die innere Liebe vor allem auch zum Herrn, der sich mir dienend schenkt in der Heiligen Kommunion.
Ich finde es auch an Ihrem Zeugnis sehr bewegend, dass eben Gott Sie zurückgefragt hat, was hältst du für richtig? Und ich glaube, diese Frage stellt Gott jedem. Mhm. Und da sollte auch jeder seine Antwort drauf finden dürfen, im Rahmen, der von der Kirche gegeben ist. Und weil dann ist es der persönliche richtige Weg für jeden, der da dann auch zur Kommunion geht. Aber das Entscheidende, wie Pfarrer Bucher sagt, ist die Ehrfurcht und diese Würde dieses Augenblicks. Und danke, dass Sie uns das auch über Ihr Zeugnis jetzt auch nochmal näher gebracht haben. Mhm. Vielen Dank. Ja, alles Gute für Sie. Mhm. Ja, wir sind schon am Ende unserer Sendezeit. Bevor uns Pfarrer Bucher noch einen Segen spendet, kurzer Hinweis, wir haben die Sendung natürlich wieder aufgezeichnet für Sie. Beim CD-Dienst bekommen Sie eine CD, wenn Sie möchten, unter der Telefonnummer 08328 921 120. Sie können sie im Internet nachhören unter horeb.org in der Mediathek Spiritualität. Und ja, wie ja immer Sie an die Sie können sich auch informieren in unserem Programmheft oder beim Hörerservice 08328 921 110. Das sind so die Informationen für Sie. Vielen Dank fürs Dabeisein, auch für die wertvollen Anrufe. Pfarrer Bucher, nun bitte ich Sie um Ihren Segen.
Ja, gerne, Herr Klose. Vielen Dank auch Ihnen für die gute Moderation. Und gerne möchte ich Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern und ganz besonders auch allen Mitarbeitern von Radio Horeb jetzt den Segen spenden. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne euch alle, die sich jetzt über die Medien, über Radio Horeb verbunden sind. Er führe euch ein in die tiefe Liebe seines Geheimnisses der Eucharistie, die wir heute auch besonders feiern am Gründonnerstag. Und führe euch ein in dieses Geheimnis von Tod und Auferstehung, was wir jetzt feiern in diesen nächsten heiligen Tagen, in dieser heiligen Zeit, die jetzt heute beginnt und vor uns steht. Führe euch ein immer tiefer in das Geheimnis seiner Gegenwart, seiner Liebe, seines Dienens. Das ganz besonders auch heute eben an Gründonnerstag in der Liturgie zum Ausdruck kommt. Und dazu segne euch auf die Fürsprache Mariens und des heiligen Josef und all eurer Namenspatrone, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Ganz herzlichen Dank. Das war die Spiritualität zum Thema Was sagt die Fußwaschung über die Eucharistie aus? Wir wünschen Ihnen noch einen gesegneten Gründonnerstag und wirklich erfüllte heilige Tage. Am Mikrofon war für Sie Bodo Klose.